Herzlich willkommen zurück im Probeschluck Podcast mit Raphael Barbi. Heute ist das Thema der Folge Wein sammeln und trinkreife Weine. Ein Thema, über das es sehr viel zu philosophieren gibt. Und wen könnte man da sonst einladen als Clemens Riedl von Trinkreif? Freut euch auf spannende Geschichten mit vergessenen Vega Sicilia im Keller und Weinlagerung am Dachboden. Bist du bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, eine neue Folge aufnehmen zu dürfen. Heute etwas Besonderes, nicht nur, weil wir im Stehen aufnehmen, sondern weil wir was verkünden dürfen. Also gemeinsame Zusammenarbeit von WineWallet und von Trinkreif. Aber vielleicht für die Leute, die WineWallet und Trinkreif noch nicht so kennen, vielleicht sollte man kurz mal plaudern und einmal begrüßen. Servus, Clemens Riedl von Trinkreif im Probeschluck-Podcast. Servus.
Guten Morgen, hallo Raphael. Grüß dich. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Vielleicht einmal kurz zu Trinkreif, wer Trinkreif noch nicht kennt. Sollte es da irgendwen draußen geben. Als Premium-Weinhandel für trinkreife Weine, kann man das so kurz zusammenfassen?
Kann man so sagen. Wir sind eine Gruppe Weinverrückter und wir haben Trinkreif vor 10 Jahren gegründet. Eigentlich damals aus der Situation heraus, dass wir selber gern gereifte Weine getrunken haben, aber dass die Verfügbarkeit solcher Weine schwierig war. Und wir haben private Weinkeller aufgekauft für uns und irgendwann haben wir gesagt, das interessiert andere auch, haben damals sehr stark einfach Weine am Sekundärmarkt gekauft. Das haben wir mittlerweile ein bisschen ausgebaut, kaufen sehr viel direkt beim Winzer, lagern selber, um die Weine reifen zu lassen, haben mittlerweile ein Sortiment aufgebaut. Aber sozusagen die Liebe für den gereiften Wein war das zentrale Motiv, um die Firma zu gründen. Und das ist nach wie vor auch, was unser großes Anliegen ist.
Und wann habt ihr das gestartet? Das müsste jetzt auch schon einige Jahre jetzt
genau 10 Jahre. Also wir haben am 25. September unseren 10. Geburtstag.
Sehr gut. Der wird wahrscheinlich auch dann gut gefeiert. Aber was ich ja so spannend finde, warum das Thema einfach gut zusammenpasst, also generell, was wir heute ja besprechen werden und was uns ja eigentlich verbindet, ist ja dieses Weinsammeln. Über das, was wir sprechen werden, trinkreife Weine werden wir auch sicher diskutieren heute, was das und philosophieren, was das für euch bedeutet. Aber vielleicht nur kurz zu WineWallet, für die, die was den Podcast noch nicht so lang hören. WineWallet hat sich auf die Lagerung für Privatkunden spezialisiert und das passt natürlich gerade zum Thema trinkreife Weine oder Weinlager oder Weinreifung perfekt dazu. Was sagst du, warum passt dieses Thema Weinlagerung und einfach solche Premium-Weine, trinkreife Weine, warum passt das so gut zusammen?
Naja, grundsätzlich muss man mal sagen, ich bin ja schon ein optimistischer Mensch und ich freue mich auch, wenn sozusagen in der Evolution der Gesellschaft und wenn Technologie einfach Vorteile bringt. Wenn wir jetzt 10 Jahre zurückgehen, dann waren wir in einer Situation, wenn du gern gereifte Weine hattest, dann meistens dann, wenn du selber einen großen Weinkeller zu Hause hast, Weine gekauft hast und die reifen hast lassen. Das heißt, es gab wenig Angebot von Händlern wie zum Beispiel Trinkreif. Auch wenig Möglichkeiten gab es, und das ist ja wieder ein neues Mosaik quasi in diesem Ding, wie das, was ihr macht. Weil eine große Einschränkung, um selber Wein zu sammeln, kann zum einen sein, das gehört, sagen wir uns ehrlich, weil du bindest natürlich Kapital, aber glaube ich oft noch viel mehr, dass du die richtige Infrastruktur hast. Wenn du jung bist, du übersiedelst, in der Regel öfter, hast vielleicht nicht ein Haus mit einem Keller, müsstest das organisieren, outsourcen, irgendwo einlagern. Das ist alles nicht wirklich eine saubere Lösung. Und dass ihr sozusagen jetzt eine professionelle Form der Lagerung anbietet, ist sozusagen wieder eine zusätzliche Option, dass jemand, der gerne Weine sammeln möchte, einfach eine professionelle Infrastruktur zur Verfügung hat. Ja? Und das ist ja, wir sagen jetzt nicht, bitte nicht selber sammeln, sondern die reifen Weine nur bei uns kaufen, ja, sondern wir freuen uns ja über jeden, der diese Leidenschaft für gereifte Weine teilt, und man kann ja auch bei uns junge Weine kaufen und die dann bei euch einlagern.
Genau, ich finde auch diese Kombination macht es so spannend. Auf der einen Seite immer reife Weine daheim zum, oder trinkreife Weine daheim zum haben, auf der anderen Seite aber was jünger zu kaufen und dann wirklich auch wegzulegen und vielleicht zum sagen, ich kaufe mir jetzt 6 Flaschen und schau, wie sich das nach der Zeit entwickelt und was mir am besten schmeckt. Das habe ich nämlich in einem anderen Podcast nicht unlängst von dir gehört, wo du da zu Gast warst. Und das habe ich recht spannend gefunden, dass du gesagt hast, es ist ja nicht für jeden gleich, was sein Trinkfenster ist. Du trinkst zum Beispiel, also bei mir ist es so, ich trinke gern Riesling ein bisschen gereift, aber Burgund zum Beispiel schon wieder ein bisschen jünger. Also da hat jeder so seinen eigenen Geschmack, oder? Und das macht es dann wieder aus, dass jeder seine eigene Sammlung so ein bisschen aufbauen kann, oder?
Absolut. Und man muss jetzt dazu sagen, in unserer Gesellschaft ist Wein ja, jetzt sagen wir, für die breite Masse eher ein Commodity-Produkt. Ja, wenn du jetzt aber sagst, du interessierst dich für Wein, dann geht's ja um viele Dinge. Und das Beobachten, wie du das jetzt erwähnt hast, 12 Flaschen ist übrigens besser als 6 für das, ja. Dass du sagst, du kaufst einen Wein, den du jung, der dir jung schmeckt, und du beobachtest den und machst vielleicht alle 2-3 Jahre mal Flaschen auf. Ich würde auch grundsätzlich empfehlen, wenn jemand Wein sammelt und du bestimmte Weine kaufst zum Weglegen, probiert's das einmal gereift. Mhm. Ja? Weil wenn du jetzt sagst, das ist ein ganz fantastischer Riesling, das taugt ja unheimlich jung, 10 Jahre später schmeckt das ganz anders. Mhm. Ja, weil wenn wir uns anschauen, was passiert, du hast ja unterschiedliche Aromen, die ein Wein mit sich bringt. Wir unterscheiden da zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiäraromen. Und wenn die Primäraromen natürlich sehr fruchtorientiert sind, ja, das muss nicht immer nur Traubenfrucht sein, das kann natürlich Zitrus sein, das kann rotbeerig sein, das kann dunkelbeerig sein, aber in der längeren Reife kann ein Wein nach Tabak, nach Leder, nach Waldboden, nach Karamell, nach Schokolade schmecken, wo man sich denkt, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Ja, also das ist unheimlich spannend, welche vielfältigen Aromen sie entwickeln können. Mhm. Und sage ich mal, für den, sage ich, educated Trinker ist es, wird's eher dann spannend, wenn die Fruchtaromen sich ein bisschen zurückziehen. Wobei, ja, ich muss da sagen, mir macht auch oft der junge Wein Spaß. Mhm. Ja, aber die Komplexität entwickelt sich mit der Zeit. Und dafür braucht's aber auch einen großen Wein. Dafür braucht's gutes Terroir, dass das überhaupt möglich ist. Aber nicht jeder Wein will reifen. Ja, also das ist, ich sage immer, jeder wie er möchte.
Ich finde, der Vergleich zu uns Menschen ist auch immer ganz spannend, weil wenn man jung ist, dann ist man vielleicht ein bisschen lauter, man sagt vielleicht alles sehr gern her, sehr, wie gesagt, sehr laut. Und wenn man aber dann so ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, dann sucht man sich vielleicht aus, was man sagt, ist vielleicht so ein bisschen facettenreicher, was auch
immer. Ja, ich würd mit der Jugend ungestüm eher verbinden. Ja, und das, genau, glaube ich, kann ein junger Wein im positiven Sinne ja haben. Was mit dem Alter kommt, das weißt du noch nicht, ist Gelassenheit. Ja. Ja? Und ein Wein, der sozusagen eine gewisse Flaschenreife hat, wird oft balancierter. Ja? Mhm. Wir wissen ja, dass sozusagen die Phenolik, die Tannine, die ja aus Schale kommen, beziehungsweise aus den Stängeln, das ist was, das kann schon ganz schön ruppig sein, mhm, in der Jugend. Oder der Alkohol. Ja? Und das bindet sich mit der Zeit viel besser ein. Das heißt, der Wein wird letztendlich balancierter. Mhm. Wobei mein lieber Freund Lukas Bichler vom Weingut FX Bichler gesagt hat, ein großer Wein ist auch in der Jugend erkennbar. Also es ist nicht so, dass wenn der Wein nicht gut ist, dass er 10 Jahre später besser wird. Das ist eine Hoffnung, die, würde ich sagen, selten erfüllt wird.
Ja, er wird vielleicht komplex, also ein guter Wein muss immer gut sein, hat vielleicht mal wer andere gesagt, genau.
Ja, absolut. Und ich meine, was natürlich ist beim großen Wein in der Jugend, dass er nicht alles zeigt, was er kann. Und das ist irgendwo schade. Ja, ich kann mich erinnern an Sauvignon Tirek, mhm, und Thema 2011. Dieser Wein wurde nicht zuletzt aufgrund der 20 Gabriel-Punkte hochgelobt und getrunken, ja, und die meisten haben ihn ausgetrunken, bevor der Wein wirklich alles zeigen konnte, was er kann. Mhm. Das ist natürlich dann der Grund, warum solche Weine im Sekundärmarkt irgendwo zulegen. Das ist, mhm, nicht immer nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Logischerweise, wenn es von einem Wein 5.000 Flaschen gibt und 100.000 Leute wollen den haben, funktionieren die Marktgesetze. Aber oft ist es auch so, dass sich erst nach 10 Jahren herausstellt, wie groß der Wein wirklich ist. Also das ist durchaus interessant.
Ich finde auch sehr interessant, wie du das Thema Trinkreif vielleicht beschreibst oder wie du zu dem Thema stehst. Was ist für dich ein trinkreifer Wein? Weil es wird ja wahrscheinlich auch in deiner Auffassung dann unterschiedlich je nach Weinstil, je nach Wein sein. Probierst du dann natürlich auch hin und wieder Weine aus dem Sortiment? Ich meine, wäre ja fast schade drum, oder?
Ja, ich meine, grundsätzlich, was das Wort trinkreif indiziert, sind mehrere Dinge. Zum einen, dass es auch nicht trinkreif sein kann.
Mhm, ja. Okay.
Aber trinkreif ist nicht gereift. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das heißt nicht zwingend, dass ein Wein alt sein muss oder gereift, um trinkreif zu sein. Das kann auch ein junger Wein sein. Das ist einmal eine Frage, was erwartest du von einem Wein? Aber natürlich geht's jetzt eben probieren und natürlich geht's auch um die Frage am Ende, was ist großer Wein? Ja, und großer Wein zeichnet sich aus meiner Sicht schon durch Finesse aus, braucht vermutlich auch eine gewisse Komplexität, aber was mir schon auch wichtig ist, ist am Ende, dass der Trinkfluss bleibt.
Mhm.
Ja, und ich finde das immer spannend bei Verkostungen, man kann immer dann diskutieren, welcher Wein schmeckt besser oder nicht, die Frage muss nicht stellen, weil es ist immer der besser, dessen wo das Glas leer ist.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Ja, also das lügt nicht. Das ist einfach, also Trinkfluss ist schon wichtig, weil Wein soll Freude machen. Ja, das ist ja keine, wir sind ja keine Wissenschaftler. Und das ist das, was für mich ein großer Wein ausmacht, dass er Finesse hat, dass er Trinkfluss hat. Jetzt kann man natürlich sagen, schön ist, wenn er die Herkunft zeigt. Mhm. Ja. Und der Begriff Terroir ist wichtig, aber ich glaube, für den Weinkonsumenten ist das sicher ein Thema, das zum Teil ein bisschen, das ist eher ein Szene-Thema. Am Ende des Tages möchte der Konsument einen Wein, der schmeckt.
Mhm. Ja.
Und wenn du dich damit beschäftigst, wie mit anderen Themen, egal ob das Musik ist, ob das Kunst ist, etc., je tiefer du in die Materie einsteigst, desto höher werden deine Ansprüche.
Mhm. Ja. Desto mehr komplex.
Naja, jetzt sage ich mal, ohne jetzt irgendwie da jemanden nahe treten zu wollen. Wenn du bei IKEA ein Bild kaufst, dann siehst du dort Bilder, sie haben alle nicht schier. Ja? Aber wenn du ein Kunstfan bist, dann wirst du nach drei Tagen sagen, das gibt mir nichts.
Mhm.
Ja? Die Musik in einem Supermarkt ist dazu gemacht, dass es keinen stört. Aber wenn du in Musik verliebt bist und den Unterschied kennst zwischen Berliner und Wiener Philharmoniker, wenn sie eine Mahler-Symphonie spielen, dann hält es das nicht aus. Nicht jeder muss immer in die Tiefe gehen, aber wenn du beim Wein in die Tiefe gehst, dann ist die Komplexität schon wichtig. Und die Komplexität liefert dann nur der große Wein. Und der große Wein, man sagt ja, das Wasser macht das Bier, der Boden macht das Wein und macht den Wein. Und daher ist die Frage, ist es großes Terroir? Ist es einfach der Boden? Und das ist ja, man muss dazu sagen, dass heute im Burgenland, in der Wachau Wein angebaut wird, das ist ja auch eine evolutionäre Entwicklung. Die Menschen haben vor tausenden Jahren begonnen. Und dass genau dort die guten Boden- und klimatischen Verhältnisse da sind und welche Rebsorten da ausgebaut worden sind, das haben wir nicht die Winzer entschieden, die jetzt dort sind. Sondern das ist ja schon eine Entwicklung, die natürlich immer weiter gefüttert wird. Mhm. Aber das ist schon spannend. Ich denke mir immer, man kann sagen, hey Wein, was ist Wein? Vergorener Traubensaft. Das ist eigentlich ein recht einfaches Produkt. Aber was da für Komplexität drinnen steht, ja, wie viel man sich damit beschäftigen kann, nach was das alles schmecken kann, es ist einfach eine spannende Geschichte.
Und welche glaube Geschichte da noch dazu kommt.
Ja, ja. Und darum glaube ich, dass das einfach ein schönes Sammelobjekt ist.
Das wäre ein spannendes Thema, weil du ja schon Kunst angesprochen hast und ich glaube, du bist ja sehr kunstaffin oder auch kunstinteressierter privat und ich glaube, dieses Thema Sammeln, warum sammelt man, das ist ja ein sehr interessantes Thema, wo man ja ewig lang philosophieren kann, weil ich habe mit einem gesprochen, der gesagt hat, ich sammle nicht, ich trinke und das habe ich irgendwie spannend gefunden, habe dann aber auch ein bisschen nochmal drüber nachdenkt über das Thema und ich glaube, Sammeln hat für viele Leute einen positiven Hintergrund, aber für manche Leute auch so dieses, ich lege das weg und genieße das nicht. Wie würdest du dieses Sammelthema aufgreifen?
Schau, ich glaube, es gibt unterschiedliche Motive zu sammeln. Ja? Sammeln kann eine Belohnung sein, sammeln kann ein Hobby sein, ja? Mit dem du dich beschäftigen kannst. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehr, sag ich mal, ist dir das wahnsinnig wichtig, was du sammelst, oder bist du quasi da flexibel. Ja, es geht um das Sammeln. Mhm. Aber ich glaube, das haben wollen, sich das belohnen, ist schon ein interessantes, ist schon ein wichtiger Faktor. Es ist übrigens interessant, wir haben einmal versucht, für eine Berichterstattung eine Weinsammlerin zu finden. Ja, es gibt Ehepaare, die Wein sammeln, aber es ist uns nicht gelungen, eine Weinsammlerin zu finden. Es ist nach wie vor eine extrem männerdominierte Angelegenheit. Schade, aber es ist so. Aber zurück, was sind die Motive? Ja, es ist, kann Hobby eben sein, es kann gesellschaftlich sein, du sagst, okay, das gehört zum guten Ton. Das Schönste aus unserer Perspektive ist natürlich das Interesse für Wein. Es gibt natürlich dann auch die Frage eines finanziellen Anreizes. Wein ist mittlerweile auch eine Asset-Klasse geworden, ist ein Investment-Objekt geworden. Wobei ich persönlich immer sage, überlasst es die Profis. Ja? Also für eine Privatperson Wein als Anlageobjekt zu sehen, das kann ein netter Nebeneffekt sein, aber ich würde immer empfehlen, sammelt, was euch Spaß macht, sammelt, was trinken wollt, weil das ist ja das Schöne.
Das ist ja das Schöne, wie du sagst, dieser Nebeneffekt. Man soll das sammeln, was einen Spaß macht, und vielleicht hat man diesen positiven Nebeneffekt, dass aufgeht und ich mir vielleicht ein bisschen was positiv weiterverkaufen kann. Und wenn es nicht aufgeht, dann macht es mir immer noch Spaß beim Trinken, oder? Ja. Und das machen auch die meisten in der Wine Wallet Community, dass sie diese Kombinationen gar nicht so rein in dieses Investment-Thema oder rein in dieses Genuss-Thema. Es macht einfach generell Spaß zu sammeln, oder?
Ja, und es ist einfach, ich meine, es ist einfach heute auch wiederum, sage ich, aufgrund Internet, technologischer Möglichkeiten, auch wieder leicht, dass du wieder jemanden findest, der dir einen Wein abkauft, wenn du sagst, du hast zu viel Bordeaux gesammelt und bist finally in Burgund angekommen, wie die meisten, die sich intensiv mit Wein beschäftigen, und du willst einen Teil von deinen Bordeaux-Weinen verkaufen. Mhm. Es ist aber auch heute das Angebot viel größer. Also wenn man die Frage stellt, was sammle ich denn, was möchte ich denn, dann würde ich immer sagen, grundsätzlich Sachen, die Spaß machen, die man gern trinkt. Mhm. Ja? Und da muss man natürlich auch schauen, welche Produkte kriegst du heute leicht, die aber sonst nicht verfügbar sind. Wenn du heute sagst, Rayas oder Globochard, das ist vielleicht nicht, womit man anfängt, aber wenn du das kriegst, kaufen, weil da ist der Sekundärmarkt auch dünn. Mhm. Während wenn du Bordeaux hernimmst, es gibt vermutlich keine Region, wo der Sekundärmarkt derartig gut entwickelt ist. Du kannst im Prinzip von jedem großen Bordeaux-Château jeden Jahrgang fast kaufen. Also ich sehe jetzt sozusagen Bordeaux sicher nicht als das Erste, wo ich sage, das muss sammeln, weil es eh verfügbar ist. Und zwar wirklich, es gibt einen gut entwickelten Sekundärmarkt. Ja? Aber wenn du heute sagst, du trinkst gern Wachau gereift oder Blaufränkisch gereift, ja, oder deutsche Rieslinge. Das sind jetzt nicht Dinge, wo der Sekundärmarkt so toll ausgeprägt ist. Mhm. Ja. Weil natürlich auch, ja, es ist eine Frage der globalen Nachfrage, und es ist natürlich auch eine Frage, viele Menschen trinken Wachauer Weine, jetzt egal ob das Kellerberg, Singeriedl oder sonst was ist, am liebsten jung, die kennen gar nicht, was diese Weine nach 15, 20, 30, 40, also Knoll aus den 80er Jahren, das ist phänomenal. Das ist sicher eine der Regionen, aus meiner Sicht eine der Weißweinregionen weltweit, die am besten reift.
Absolut,
und am längsten lagerfähig ist.
Absolut. Werbung. Bis zum Jahresende bieten Trinkreif bzw. Wine Wallet den Kunden des Kooperationspartners folgende Top Angebote. Die Lagerung bei Wine Wallet ist für Trinkreif-Kundinnen in den ersten 3 Monaten kostenlos. Trinkreif bietet Wine Wallet-Kunden bis Jahresende auf ihre Erstbestellung von Weinen mit Direktlieferung an Wine Wallet einen Kooperationsrabatt von 10%. Also schnell zuschlagen. In der Zeit beim Landhaus Bacher bei mir, das war ein Wahnsinn, was wir da teilweise gereifte 80er, 90er trockene Kabinett zum Beispiel probiert haben. Das war teilweise wirklich eine so spannende Erfahrung, ein trockener Wein von teilweise 30, 35 Jahren. Das, was die Komplexität und trotzdem so eine Säure noch da hat und so eine Frische, das sind eigentlich genau die Weine, die ja jetzt momentan nicht so richtig im Trend sind. Nicht schwerer, sondern wieder eleganter, leichter. Richtig cool, wie du sagst.
Und wenn wir jetzt, weil du sagst Kabinett, ja, ich meine, die jungen Leute kennen Kabinett eher als Weine mit Restzucker aus Deutschland, genau. Aber historisch gesehen in der Wachau hat Kabinett eine andere Bedeutung gehabt. Das waren eher die früher gelesenen Weine. Das ist also, bevor die Klassifizierung Steinfeder Federspiel Kabinett, Smaragd kam, kann man sagen, war das, was Kabinett bezeichnet wurde, das, was wir heute Federspiel nennen. Mhm. Während das, was heute Smaragd ist, nannte man damals Spätlese, eine trockene Spätlese. Und das ist es ja auch. Schau, bei manchen Hirzberger Flaschen hinten drauf, die sind im November zum Teil gelesen. Also es ist eine Spätlese. Wir kennen halt Spätlese heute oft süß, auch wieder aus einem Prädikat sein.
Ja.
Ich wollte aber zu dem Thema Sammeln, weil wir das angesprochen haben, das selber Sammeln ist natürlich eine faszinierende Angelegenheit, aber es ist auch eine komplexe Angelegenheit. Wir sind natürlich als Trinkreif, wir kaufen ja nach wie vor sehr viele Weine von privaten Weinliebhabern. Das heißt, wir verbringen viel Zeit in Weinkellern. Und es ist natürlich für uns ganz wichtig, dass wir Weine kaufen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Qualität passt. Warum sage ich Wahrscheinlichkeit? Die Sicherheit hast erst, wenn du die Flaschen aufmachst. Und wir können es dann immer verkaufen, wenn wir es aufmachen. Also wir müssen letztendlich in einem Mosaik quasi mit lauter einzelnen Faktoren schauen, wie hoch ist das Risiko. Und da ist natürlich für uns ideal, dass wir sehen, wo lagert der Wein.
Ja, die Herkunft oder die Provenienz, wo der Wein vorher gelagert ist, ist ja ein Riesenthema. Also gerade wenn du sagst, man würde vielleicht den weiterverkaufen oder irgendwie tauschen, weil du gesagt hast, Bordeaux irgendwie zurücktauschen, das ist ja ein Riesenthema, was urschwierig zum Dokumentieren ist oder zum Hervorsehen ist, wie der Wein gelagert worden ist die letzten 20, 30 Jahre. Oder?
Absolut.
Auf was schaut sie hier? Naja,
du sprichst Provenienz an und das hat natürlich im wirklich hochpreisigen Segment ist das schon ähnlich auch einer Kunstprovenienz. Ja, also eine Picasso-Zeichnung zu kaufen, wenn nicht dokumentiert ist, wo sie herkommt, dann ist das Problem einmal, ist es überhaupt eine Picasso-Zeichnung? Ja? Mhm. Und im hochpreisigen Segment beim Wein ist auch Fälschung ein Problem. Ja, und da gibt es immer Dunkelziffern, dass quasi im Ultra-Premium-Segment 10% der Weine gefälscht sind. Und natürlich ist ein Weg auszuschließen, dass es gefälscht ist, wenn es sozusagen eine lückenlose Pfad gibt, wo das herkommt oder idealerweise, dass es überhaupt vom Weingut kommt. Und das siehst du auch bei Versteigerungsergebnissen, dass wenn du eine lückenlose Dokumentation hast oder wenn es nur einen Vorbesitzer gibt, ein Wein den 4- oder 5-fachen Preis erzielen kann, als eine Flasche, wo das nicht da ist. Ja, also das ist ein Thema, das Risiko, dass der Wein sozusagen nicht authentisch oder nicht echt ist. Und ganz ehrlich, wir haben natürlich auch mit diesen Dingen zu tun und haben auch schon gefälschte Weine gekauft. Wichtig ist, dass wenn du das weißt, dass du das einkassierst und nicht weitergibst. Aber ich sage mal, in dem eher breiteren Thema des Weinsammelns geht es weniger darum, ob es eine Fälschung ist, weil ich muss ehrlich sagen, wenn du gereifte Wachauer trinkst, das sind jetzt keine Weine, die gefälscht wurden. Ja, Weine, die gefälscht werden, sind die, die einen Weltmarkt haben. Das ist Sassicaia, ja, oder zum Beispiel Kassen in China wird mehr Lafite verkauft, als es abgefüllt wurde. Ja, und wir lachen uns dann kaputt, wenn Sassicaia mit einem S geschrieben worden ist. Ich würde aber auch mal schauen.
Das hat sie schon gehabt?
Ja, schon. Aber du musst dir umgekehrt vorstellen, stell dir mal vor, du kaufst eine Weinflasche mit chinesischen Schriftzeichen.
Ja.
Wie sicher bist du, dass du aufgrund der Schriftzeichen erkennen kannst, dass das richtig geschrieben ist?
Richtig.
Ja, also wir sind da manchmal ein bisschen vorschnell.
Ja.
Aber diese Dinge gibt's. Aber weg zum Thema, weg von der Fälschung, ist vielmehr die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass der Wein, der in der Flasche ist, nur in Ordnung ist? Also ist er korrekt gelagert worden?
Mhm.
Ja? Und was haben wir da für Themen? Das Hauptproblem ist die Temperatur.
Ja. Vor allem die Schwankung. Ne?
Das ist die Temperaturschwankung oder einfach, wenn der Wein zu warm wird. Ja? Was passiert dann? Der Wein dehnt sich aus. Ja? Das ist schon ganz lustig, wenn du jetzt sagst, du kaufst in der Steiermark Großflaschen mit 12 Liter, das ist mir selber schon passiert, 2 Stunden im Kofferraum und es war warm draußen. Durch das, dass der Luftraum in der Großflaschen so klein ist, bumm, schiebt der Kork raus. Ja? Die Versiegelung ist beschädigt. Das hat auch einen Sinn, weil du erkennst sofort, auch wenn du dir die Kapsel anschaust, die heute ja ursprünglich aus dem Schutz von der Korkmotte drauf ist, wenn so eine ausgebeulte Kapsel ist, das kannst du nie wieder korrigieren mit der Hand. Das ist ein Zeichen, dass der Wein einmal zu warm war. Oder wenn das pickt oben, ja, dann ist was ausgerunnen, wo sich dann der Zucker gebildet hat. Das sind lauter Anzeichen, die du an der Flasche sehen kannst. Aber viel lieber noch als an der Flasche, schau einmal den Raum an. Ja, wo wurde es gelagert? Und wenn dann 5 mm Staub drauf sind, dann ist das für uns eher super. Ja? Oder wenn die Etiketten eher feucht sind, ist das eigentlich für einen Wein gar nicht schlecht. Ja? Heute passiert das eh nicht, weil heute sind es ja keine Papieretiketten, sondern Folien. Aber Weine vor 40, 50 Jahren, das waren Papieretiketten. Wenn da 70% Luftfeuchtigkeit über 20 Jahre ist, dann musst du es auf dem Etikett sehen.
Absolut, ja?
Wie ist der Füllstand? Ein Wein aus den 40er Jahren, der einen perfekten Füllstand hat, ist ein bisschen unglaubwürdig. Ja? Also das sind alles wichtige Dinge. Also ich will damit nur sagen, dass das nicht trivial ist, ja? Die richtigen Rahmenbedingungen zu haben. Ja? Du brauchst Temperaturkontrolle, du brauchst Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, du brauchst idealerweise einen Lichtschutz, weil das ist auch nicht gut für den Wein. Ja? Du musst dich mit der Frage der Versicherung beschäftigen. Ja? Auch das ist nicht trivial. Weil eine normale Weinversicherung zum Beispiel, also wenn du schon deinen Wein im Keller versicherst, da steht auf Seite 27, dass die Weine, die am Boden stehen, ausgenommen sind von der Versicherung, weil die absolut, ersten 10% beim Wasserschaden ersetzen die Versicherung nicht.
Was ja mir bei dem Thema Lagerung ja so wichtig ist, weil du es angesprochen hast, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ist ja gar nicht so was, so dieses halbe Jahr, vielleicht an 2 Grad, vielleicht eine Schwankung ist, weil das ist ja teilweise bei sehr vielen Naturkeller zu Hause üblich. Was ja sehr viele unterschätzen, ist ja diese lange Zeit. Also gerade wenn ich eine Weinsammlung aufbaue und dann über 10, 15, 20 Jahre immer solche Temperaturschwankungen habe oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen, also das ist ja, glaube ich, eher das Hauptproblem, oder?
Was? Naja, wenn man in das Thema Temperatur ein bisschen genauer reinzoomen, dann muss man sagen, es gibt sozusagen Temperaturbereiche, die der Wein gar nicht mag. Ja? Und ich würde das einmal so eingrenzen und sagen, alles, was über 20 Grad ist,
ist schon mal schwierig.
Ist nicht gut. Ja? Und ich würde auch sagen, alles, was unter 5 Grad ist, ist auch nicht ideal. Dazwischen, wenn du jetzt einen Wein dauerhaft auf einer Temperatur von 18 Grad lagerst, versus einen Wein, den du dauerhaft auf einer Temperatur von 12 Grad lagerst, dann wird der Wein, der bei 18 Grad liegt, schneller reifen. Mhm. Ja? Das ist was man berücksichtigen sollte. Und das ist dann manchmal, wenn du eine Flasche in der Hand nimmst und sagst, die ist eigentlich weit. Ja, also das hätte man jetzt nicht so reif vorgestellt. Das kann mit der Lagerung insgesamt zu tun haben. Das kann aber auch sein, dass da der Kork nicht hundertprozentig gepasst hat. Also das ist einfach, wir sprechen ja davon, dass man beim gereiften Wein, kannst du jetzt nicht sagen, der Wein ist gut, sondern es ist eine Frage der Flasche. Ja, und wir sagen dann gern, die Flasche sinkt, wenn es eine tolle Flasche ist. Also du solltest immer schauen, auch, dass du in diesem halbwegs vernünftigen Temperaturfenster bist, und ich würde das jetzt einmal sagen, ich sage zwischen 10 und 16 Grad wäre es schön. Ja? Und wenn es dann einmal 9 Grad ist, 2 Monate, weil der Winter kalt war, ist das auch kein Problem. Weil ja sozusagen, wenn du in einem Keller lagerst, in einem Erdkeller, wie du vorher gesagt hast, die Temperatur ja nicht abrupt sich verändert. Ja. Du siehst da, das ist auch nicht optimal, wenn im Sommer draußen heiß ist und du holst dann Wein aus einem gekühlten Keller raus, was passiert sofort? Die Flasche fängt zum Spitzen an.
Absolut, ja.
Das ist fürs Etikett oft nicht gut, aber in Summe auch nicht optimal. Das ist ja in den immer heißer werdenden Sommern ist ja die Logistik für uns als Händler eine Herausforderung. Das ist, du siehst, dass natürlich sehr viele professionelle Weinhändler dann auch sagen, so, wir verschicken jetzt nicht.
Ja, vor allem, wenn es dann eben bei einer Poststation irgendwo hängen bleibt, weil keiner daheim ist oder was auch immer.
Ja, oder das ist du weißt nicht, stell dir vor, du schickst am Freitag den Wein weg, ja, der LKW steht übers Wochenende am Parkplatz von der Spedition in der prallen Sonne. Mhm. Ja, oder haben wir auch schon gehabt, dass er ausgeliefert wird an ein Restaurant, der Wein ist um 10 geliefert worden, die kommen um 15 Uhr, der steht von 10 bis 15 Uhr in der prallen Sonne. Die kommen mit der Temperaturpistole, das haben auch viele Profis, die schauen, was die Außentemperatur von der Flasche ist und können sie wieder abholen. 58 Grad.
Ja. Ja, es wird wahrscheinlich auch schon sehr viel Geschichten erlebt haben, was das Thema Weinkeller oder generell Weinsammlungen anschauen vorm Kauf betrifft, oder? Also ich habe da zwar schon einiges erlebt, aber bin mir sicher, ihr habt da schon sehr viel spannende Sachen gesehen, oder? Wo manche die Weine lagern und vor allem wie die Weine.
Absolut, ich meine, das ist natürlich immer Frage, wer zeigt denn den Keller? Ja, ist es die Person, die den Keller angelegt hat, oder sind es vielleicht die Nachkommen? Ja, also da sind schon lustige Sachen passiert. Ich kann mich an einen Keller erinnern, den hat mir der Neffe des Sammlers gezeigt, und ich habe mir das angeschaut und er hat gesagt, da unten, da brauche ich gar nicht schauen, das sind nur so Geschenkweine. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und mich hingekniet, habe ein paar Flaschen weggetan und dann sind da 20 Flaschen Vega Sicilia auftaucht. Also ich glaube, der hat sich selber nicht die Mühe gemacht, sich hinzuknien. Aber es passieren natürlich auch kuriose Dinge, dass Leute anrufen, fahren mir zwei Dinge ein, die zum Weinen sind, aber trotzdem irgendwie lustig. Das eine war, dass jemand gesagt hat, nein, sie haben gereifte Wachauer Weine und die würden es gern verkaufen. Die ganz alten, ja, also das war, weiß ich nicht, 90er Jahre oder bis 2005 haben sie eh schon weggeschüttet, weil die kann man eh nicht mehr trinken. Ja. Das war ganz lustig. Und das zweite war auch ganz lustig, wo jemand angerufen hat, ja, sie haben die Weine vom Opa gekriegt und die wollen sie jetzt verkaufen. Die liegen jetzt seit 6 Monaten am Dachboden.
Und die wollen es weiterverkaufen.
Ja, ja, aber das ist, wenn jemand überhaupt kein Verständnis hat dafür und der sagt, okay, trocken ja, ist vielleicht besser, also das ist einfach eine Frage.
Ja, ja, da gibt es gerne Madeira dann.
Ja, 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 es ist schon spannend. Wir kaufen allerliebsten von Weinsammlern, die nur leben, unter Anführungszeichen, also die nur leben, weil die sozusagen Weine verkaufen zur Sammlungsbereinigung oder die immer wieder Weine in uns verkaufen, weil sie vielleicht mehr Zuteilungen kriegen und dann schauen, was sie nicht mehr brauchen können, nicht mehr haben wollen. Ja, mhm. Und natürlich, du lernst natürlich auch mit der Zeit, gibt es problematische von einem bestimmten Weingut oder von einer bestimmten Region, problematische Zeitfenster. Da hat es einmal bei dem Weingut in den Jahren, weiß nicht, 2001 bis 2003 eine Korkanhäufung gegeben, wo man sagen, da lassen wir lieber die Finger davon. Burgund Weiß, hast du vorher angesprochen, das ist was man jung sehr schön trinken kann. Wenn das ein gewisses Alter hat, da hat es eine Zeit gegeben, Premox, also Premature Oxidation, wo die Weine sehr früh eigentlich einen oxidativen Touch gekriegt haben. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir das einmal angeboten haben, wo wir extra dazu geschrieben haben, dass diese Weine einen überreifen Touch haben, weil jemand, der gern Weißburgund trinkt, bestellt es dann in der Hoffnung, dass das so schmeckt. Also das ist schon auch ein Erfahrungsaufbau und das kann man auch niemandem ersparen, aber das ist ja auch was Schönes am Sammeln, ja, dass du erlebst, wie sich Dinge entwickeln, ja, dass auch mal, dass du den Unterschied von siehst, wie er Flaschen sich entwickeln kann im positiven Sinne, ja, aber auch mal problembehaftete Flasche.
Ja, absolut.
Es ist Teil dieses Naturproduktes.
Ich finde es ja so interessant, dass es so extremst viele Sammler gibt. Also wir sind ja schon in einer Bubble, das muss man schon sagen, in der Bubble eigentlich. Aber was ich schon sagen muss, ist, wahnsinnig viele Sammler, Sammlerinnen oder generell Sammler, wie du schon angesprochen hast, es gibt. Und wie die sammeln oder wo sie lagern. Wir haben jetzt das letzte halbe Jahr extremst viele Sammlungen angeschaut, die Lagerplätze angeschaut, die Weinkeller angeschaut. Und ich muss sagen, viele Bedingungen und Lagerbedingungen sind eigentlich ganz in Ordnung. Die sind überhaupt nicht schlecht. Also da kann man echt die Weine langfristig lagern. Aber es gibt so viele Sammler, die in Self-Storage-Plätze lagern. Für 150 Euro vielleicht ein paar hundert Flaschen noch einlagern. Und da denke ich mal, es gibt doch viel bessere Lösung, weil ja eben nicht nur der freie Platz wichtig ist, sondern viel, viel mehr, oder? Also wenn du jetzt Weine aufkaufst, glaube ich, kaufst du das jetzt nicht so gern auf von einem Self-Storage-Platz, aus wie jetzt da von einem,
natürlich von einem nicht. Keller. Ich meine, das hat, glaube ich, schon ein bisschen damit zu tun, ist es ein genuines Interesse, das du am Wein hast, weil dann beschäftigst du dich in der Regel ja damit, was sollten die Rahmenbedingungen sein. Ja, und man muss auch sagen, dass sicherlich früher das Sammeln von hochwertigen Weinen vielleicht erst in einem späteren Alter begonnen hat, wo du die finanziellen Möglichkeiten hattest. Das waren dann auch meistens Leute, die ein Haus haben, die sozusagen einen Keller haben, etc. Und das hat sich Gott sei Dank ja auch verändert, dass junge Leute auch da Interesse haben, das zu tun. Aber natürlich sieht man oft, die beginnen mit einem Weinkühlschrank, der vielleicht im Keller steht, da passen 200 Flaschen rein, ja, und dann kaufst du vielleicht nur einen zweiten Weinkühlschrank, aber dann wird schon der Platz schon eng, dann bist du bei 400 Flaschen und jetzt kann man sagen, 400 Flaschen klingt vielleicht viel. Nur wenn du 24 Flaschen von einem Wein kaufst und du hast 20 verschiedene Weine, sind das 480 Flaschen. Vorbei, ja. Ja. Also so gesehen ist das schon ein Punkt. Und wir haben ja das auch mal bevor wir uns sozusagen entschlossen haben, mit euch zu kooperieren, ja, uns sehr genau angeschaut. Ja, wie sind bei euch die Lagerbedingungen, aber auch, wie fair sind die Kosten?
Ja. Wichtiges Thema.
Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man ehrlich rechnet, ja, was kostet es denn Wein zu lagern, dann müsstest du jetzt sagen, okay, auf die 2 Quadratmeter, wo die Weinkühlschränke stehen, was zahlst du da für Miete?
Und Strom.
Was zahlst du da für Strom? Ja. Die Anschaffungskosten müsstest du abschreiben. Ja, dann ihr in den Paketen, die ihr anbietet, wird jährlich der Wein inventiert. Das ist Arbeitszeit. Jetzt kann man sagen, das mache ich eh gern, ja, aber das muss man einfach berücksichtigen. Versicherungsthemen nicht unterschätzen. Ja. Also wir haben, vielleicht für die Zuhörer, wir haben bei Trinkreif interne Kalkulation für die Weine, die wir sozusagen weglegen und reifen lassen, dass wir sagen, das kostet uns im Jahr pro Flasche 1 Euro.
Genau.
Das heißt, wenn ich 10 Jahre liegen lasse, dann muss ich jetzt erst einmal 10 Euro dazu rechnen, bevor ich anfange, Geld zu verdienen.
Ja? Beim Händler.
Und wir, wir lagern 35.000 Flaschen. Ja? Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man eure Pakete umrechnet, dann sind wir ungefähr bei 1,20 bis
1,50, genau. Ja. Also im Endeffekt ist bei uns so, je nachdem, wie groß das Paket ist, also je nachdem, wie viele Flaschen eingelagert werden, sprechen wir von 1,20 bis 1,50. Und wie du sagst, also nicht nur dieser Platz, ja, wenn man das mit anderen Weinkelleranmieten vergleicht, dann ist es vielleicht der Platz und mittelmäßige Bedingungen. Aber was ja auch so spannend ist, ist ja die Kombination, wenn man jetzt einen Wein von euch kauft, dass man den direkt zu uns schicken kann. Man braucht den nicht irgendwie dreimal angreifen, im Keller runterschleppen. Er liegt nicht irgendwo bei einem Postkastel oder irgendwo bei einer Poststation. Und was auch spannend ist, was wir sehr viele aus der Community haben, die regelmäßig Verkostungen machen. Wenn ich sammle, dann will ich auch mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden was verkosten. Und dann ist es ja extrem spannend zu sagen, ich will genau den Wein, 6 Flaschen davon oder diese 12 Flaschen aus Vertikale, will ich verkosten nächste Woche, ich bestelle mir das, ich brauche das nicht angreifen und habe das bei mir. Wenn ich denke, Weinsammlung, du hast schon vor ein paar 100 Flaschen gesprochen, wir haben einige Sammler in Österreich, die sogar teilweise mehrere tausend Flaschen haben, such da mal genau die 12 Flaschen aus, die du verkosten willst. Das ist eine Herausforderung, oder? Oder wie macht ihr die Logistik? Das ist ja ein spannendes Thema, die Flaschen zu finden wieder, oder?
Klar, ja. Aber ich würde sagen, das ist halt, wir sind halt ein professioneller Händler. Das heißt, wir haben ein entsprechendes Lagerverwaltungssystem. Wir lagern nach dem Prinzip einer chaotischen Lagerverwaltung. Also das heißt nicht, bei uns ist Chaos im Lager, sondern die Weine sind nicht logisch sortiert, sondern wo Platz ist, wird eingelagert. Und ohne Software kann du nicht feststellen, wo was liegt. Das hat auch ein Sicherheitsmotiv. Weil wenn jemand einbricht und er will aus unserem Keller die 25 teuersten Flaschen kaufen, dann ist er entweder 24 Stunden beschäftigt, sie zu suchen, oder er hat Zugriff auf unsere Software.
Und man muss Ahnung auch haben, natürlich. Ne?
Klar. Aber das ist, man muss dazu sagen, es gibt ja in den letzten Jahren häufiger gezielte Diebstähle von hochwertigen Weinen. Das sind aus meiner Sicht meistens schon Auftragsdiebstähle. Das heißt, wenn du halt sagst, du hast beim Händler kannst du in der Regel anschauen, was er anbietet. Das heißt, du weißt, was er im Keller hat. In Hotelkellern ist es oft so, dass wenn du gute Flaschen Wein trinkst und du sagst, du interessiert dich dafür, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass da eine Führung geben durch den Weinkeller. Und dann siehst du genau, in welcher Ecken da liegen die Romane Contes, dort liegen die Masettos, dann machst du schon einmal ein Foto, ja, wenn gerade keiner hinschaut und dann siehst du, was dort im Lager ist. Dann kannst du sagen, diese Weine habe ich zur Verfügung. Und irgendjemand Unwissender sagt, na, fein, die Latage 25 hört man eh noch, die hätte ich gern. Mhm. Ja, sonst könnte es ja nicht sein, dass bei so einem Diebstahl bestimmte Flaschen, die vielleicht noch wertvoller waren, nicht mitgenommen werden, andere aber schon. Weil es ist schwierig, kann ich auch sagen, also Weine, die in dem Preissegment sind, die mit Seriennummern versehen sind, die zu verkaufen, ist nicht einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, Clemens, was mich nur interessiert, es gibt ja doch einige, die sagen, ich will meine Weine, meine Sammlung lieber bei mir im Keller haben. Total verständlich. Ja. Bin natürlich auch so, dass ich einige Weine bei mir im Keller habe, und sage, okay, die möchte ich vielleicht irgendwie regelmäßig verkosten, die mag ich vielleicht herzagen, das ist vielleicht ein emotionaler Wert, was auch immer. Würdest du, also hast du selber auch Weine im Keller oder wie empfiehlst du das deinen Kunden, deinen Kundinnen? Welche Weine hat man daheim, welche Weine lagert man vielleicht aus? Weil es ist ja ein Thema, wo habe ich was, was ja, habe ich im Kühlschrank?
Ich bin da ein bisschen ein Sonderfall. Ich habe früher einen eigenen Weinkeller gehabt, Okay. Auch privat, nicht zu Hause, sondern außerhalb. Mittlerweile habe ich nicht einmal mehr Privatwein, weil ich eh jederzeit
zum Wein komme.
Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich einfach ins Lager gehe und mir Flaschen hole. Erstens würden das die Mitarbeiter nicht schätzen, wenn sie dann diese Flasche verkaufen, sondern ich bestelle diese Flasche genauso wie jeder andere. Ich kriege zwar einen besseren Preis, aber ich kaufe mir dann sozusagen den Wein aus der eigenen Firma raus, wenn ich brauche. Ich lagere zu Hause keinen Wein, ich habe erstens nicht die Lieferbedingungen und es ist auch irgendwo, wie soll ich das formulieren, ein gezielterer Weingenuss, dass ich sage, heute möchte ich eine gute Flasche Wein trinken. Aber auf die Frage hin, quasi selber lagern oder auslagern, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen rationalen Argumenten, da sind wir auch schon auf einige eingegangen, was sind überhaupt die Bedingungen, was sind die Kosten, die damit verbunden sind, aber es gibt natürlich auch emotionale Dimensionen. Ja. Leute, die Möglichkeiten platzmäßig haben, das ist ja auch in den Weinkeller zu gehen, das ist ja was Schönes. Du kannst dort vielleicht mit Freunden, hast einen Tisch drinnen, auch wenn es jetzt nur 13, 14 Grad hat, du trinkst das Aperol-Flascherl im Keller, du kannst ein bisschen gustieren, du gehst am Wochenende, räumst deine Flaschen selber ein, das ist ja wie, ich würde nicht sagen, das sind ja irgendwo auch deine Babys, das ist schon, das ist schon ein Faktor. Ja, und wenn du mir jetzt fragst, sage ich, emotional würde ich den Wein lieber im Haus haben.
Ja, absolut,
emotional.
Ja, absolut.
Aber man muss natürlich, wenn man das tut, schauen, dass man auch die rationale Dimension checkt und schaut, bin ich ausreichend abgesichert und so weiter und so fort. Und alle diese Dinge, die du angesprochen hast, wie machst du das mit der Logistik, wenn die Weinkisten zu dir geschickt werden etc. Das ist ja heute mit den Paketdiensten, ja. Es ist toll, dass man heute alles überall bestellen kann, aber wir wissen auch, dass genug Pakete über den Zaun fliegen.
Ja. Absolut.
Ja. Und wir haben eins zu den unangenehmsten Dingen, mit denen wir zu tun haben in unserem Beruf, sind Logistikprobleme. Das Paket ist nicht hinkommen. Wir haben einen Bruch. Ja, wo du denkst, wir verpacken es eh schon so, ja, alles vorschriftsgemäß. Und dann bestellt jemand Lieblingsweine und es war ein Schütt, Riesling Schütt 93 dabei und die Flaschen bricht. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir schicken dir die, du musst drei Tage später, sondern die gibt's vielleicht nicht mehr. Ja, also das ist schon, aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ich sage, es gibt die rationale Dimension und es gibt die emotionale Dimension. Und das ist ja keine Lebensentscheidung. Insbesondere glaube ich, dass wenn du beginnst, Weine zu sammeln, ja, oder wenn du jung bist und vielleicht noch nicht die räumlichen Möglichkeiten hast, finde ich das, was ihr anbietet, perfekt, ja. Und ob du dann irgendwann in die Situation kommst, dass du sagst, so, ich saniere mal zu Hause irgendwo, und da gibt's die Möglichkeit, mir auch einen Weinkeller einzurichten, dann kannst du das überlegen und dann kannst du auch sagen, okay, das kostet mir vielleicht zwar insgesamt ein bisschen mehr, aber emotional möchte ich das so.
Absolut, und das ist auch genau das, auf das ich hinaus wollte, auf das Thema, weil ich würde sogar sagen, sind es 95% der Weinwolle-Community haben einen eigenen Keller.
Ja.
Und das hätte ich niemals geglaubt, bevor dass ich zur Weinwolle gekommen bin. Aber es ist wirklich so, dass die meisten Sammler einen eigenen Keller daheim haben. Und wie du sagst, für die eigenen Schätze, für das, was ich herzeigen will, für das, was ich regelmäßig trinken will. Aber es gibt dann doch immer wieder Gründe, warum dass ich manches auslagert. Also was wir sehen, es ist Weinwallet kein Ersatz zu einem Weinkühlschrank oder zu einem Weinkeller. Es ist ein nettes Add-on.
Ja.
Vielleicht für die Sachen, was ich jung kaufe, was ich eh nicht die nächsten 5 Jahre trinke.
Ja, weil du die Frage gestellt hast, sozusagen, wie entscheide ich, wo was zu lagern. Es ist ja so, wir haben ja auch nicht nur ein Lager.
Mhm.
Ja, wir haben quasi unser Hauptlager in der Stumpergasse. Das ist unser operatives Lager, wo quasi alles liegt, was wir auch verkaufen. Ja, aber wir haben ein Reifelager, das ist ausgelagert.
Mhm.
Ja, das hat Kostengründe, weil wir müssen nicht Weine, die wir ein paar Jahre nicht angreifen, mit der Wiener Innenstadt lagern. Ja, da haben wir auch zu wenig Platz. Aber es ist auch ein Schutz, weil sie außerhalb unseres Zugriffs sind. Natürlich kehren uns die Weine. Ja, aber wenn ich sage, Riesling Unendlich, ja, ein junger Jahrgang, der ist dort auf einer Palette eingeschweißt in Folie, mit 500 andere Flaschen. Also ich kann da gar nicht sagen,
wo es genau liegt.
Ja, also jetzt kommt der Kunde zu uns und sagt, er hätte gerne den Wein und ist ein guter Kunde und ja, und bitte. Und sage ich, du, ganz ehrlich, würde ich das gerne machen, aber ich habe den Wein nicht im Zugriff. Also das ist auch ein bisschen ein Schutz. Das könnte auch ein Motiv sein, dass du sagst, du möchtest Weine tatsächlich für später aufheben. Ja.
Nicht, dass ich nach der zweiten Flasche runtergehe mit dem Freien und dann die Flaschen aufreiße.
Ja, oder die Kinder, die sozusagen die Geburtsjahrgänge der Kinder, das ist auch so ein klassischer Fall, das machen sehr viele. Die meisten verkaufen es dann nach 20 Jahren, weil die Kinder eh nicht interessiert sind an dem Wein. Aber wie gesagt, du hast immer die rationale Dimension und die emotionale Dimension. Ich glaube, dass die emotionale Dimension meistens das Motiv ist zu beginnen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die ich vielleicht mitgeben möchte. Wenn du sozusagen emotional getriggert bist, was mit Wein zu machen, vergiss nicht die rationalen Aspekte. Ja, und das kann man sich anschauen, was Weinwolle bietet. Und wenn ich sage, das habe ich alles daheim auch, dann kann man sich sehr überlegen. Mhm. Ja, was ich glaube, was ein Thema wird, längerfristig, wenn wir uns anschauen, es wird den Sekundärmarkt für Wein auch in Zukunft geben, davon bin ich überzeugt. Aber ich bin durchaus, kann man durchaus vorstellen, dass in 10 Jahren das einen Unterschied macht, ob du sozusagen belegen kannst, dass deine Weine in einem professionellen Umfeld gelagert wurden. Mhm. Ja? Wir sind grundsätzlich keine großen Fans, dass Wein als Spekulationsobjekt verwendet wird, aber letztendlich sind wir auch in diesem Markt, weil wir profitieren ja davon, dass Leute Weine wieder verkaufen, die wir dann kaufen. Ja? Und sozusagen die Möglichkeit wieder zu verkaufen, wenn es irgendwo professionell eingelagert ist, das ist auch im großen Stil, gibt es ja genug Weine, die in Zollfreizonen liegen, ja, da hast du einen steuerlichen Vorteil, aber wenn du jetzt sagst, und du kannst es auch dokumentieren, dass die Weine, die du verkaufen möchtest, von Beginn an vom Winzer zu Wine Wallet gegangen sind, das sind 6 Jahre gelegen und jetzt kannst du es dort wegkaufen, dann ist es sowas wie eine dokumentierte Provenienz.
Genau, und das auch dann mit an Rechnung, Lieferschein hochladen und so weiter, was ja sehr wichtiges Thema ist, absolut. Was mich zum Abschluss noch interessiert ist, was für Weine werden denn so hauptsächlich gesammelt? Was kriegst du mit? Weil es sind ja schon die Klassiker, Wachau haben wir schon mal kurz gesagt, Bordeaux haben wir auch schon mal gesagt, vielleicht nur Burgund oder gibt es vielleicht
ja, ich glaub, einzelne Weingüter? Das ist, glaube ich, schon eine Frage ein bisschen der persönlichen Motive, also im Sinne von, was trinkst du gern? Dann ist es natürlich auch ein bisschen eine optische Thematik, alles was in einer Holzkiste ist, ja, wirkt wertiger, das ist sicher auch ein Grund, warum Winzer das machen oder anbieten. Und natürlich eben die Frage, was ist lagerfähig? Ja, und da glaube ich schon, dass nach wie vor, wir reden jetzt vom Sammeln und nicht
genau, übernimmt.
Ja. Ja, wir haben jetzt sicher in den letzten 5 Jahren oder jetzt vom Trinken her einen gewissen Trend in die Burgund gesehen, was sich dementsprechend auch auf die Preisentwicklung ausgewirkt hat. Die sind ja explodiert. Aber Bordeaux ist schon nach wie vor Evergreen. Mhm. Ja? Und diese Weine haben einfach auch, wenn du jetzt die erste, zweite oder nur dritte Reihe hernimmst, die haben einfach eine Langlebigkeit. Auch wenn zum Teil die Stilistik ein bisschen sie verändert hat, dass sie jünger antrinkbar sind, aber grundsätzlich ist das schon was die Leute sammeln und in den Keller legen. Mhm. Champagner darf man nicht vernachlässigen, wer gern Champagner trinkt, das ist sehr, sehr spannend auch, wenn es gereift wird. Ron, Italien, Piemont, ja, hat ja früher den Ruf gehabt, ja, dass du das nicht trinken kannst, wenn es nicht mindestens 20 Grad ist, dann muss ich sagen, wer immer deswegen kann Piemontese trinkt, probiert es das wieder mal, weil die junge Generation, also die Generation, die heute dort Wein macht, macht Weine teilweise, die wirklich auch jung Freude machen. Von der Empfehlungsseite her sage ich, Wachau hat einfach ein unfassbares Potenzial in der Lagerung. Auch ein Federspiel kann nach 10 Jahren, nach 15 Jahren top schmecken. Ja. Blaufränkisch ist was uns persönlich sehr am Herzen liegt, eine ganz tolle Rebsorte, die auch, würde ich sagen, nach 10 Jahren noch viel schöner wird. Mhm. Aber auch hier muss man sagen, diese Ruppigkeit, die der Blaufränkisch mal hatte, ja, da gibt's auch heute Weine, gerade in der, jetzt sage ich, in der Einstiegskategorie, wo du um 15 Euro einen super Wein kriegst und das auch Pop and Pur ist. Also diese Weine gibt's und diese Weine haben auch Berechtigung und das sind auch Weine, die wir haben und trinken. Nicht alles muss man ewig aufheben.
Das ist ja das, was ich so schön finde. Bei unseren Kunden ist es so, es wird natürlich Burgund gesammelt, es wird Bordeaux, Champagner gesammelt, aber es hat Österreich einen relativ großen Platz sogar. Also ich glaube, neben Frankreich ist es eigentlich sogar das Größte von der Sammlung her. Sehr viel Wachau.
Ja.
Und das macht es, wie du sagst, schön, weil diese gereiften Wachau dann zu probieren, ist dann auch mal was Schönes und nicht nur die Klassiker, nicht nur Sassikaya, Oneleia und was auch ich, was auch sonst da immer im Keller zu haben, sondern auch ein bisschen was Heimisches und das finde ich recht schön.
Kleiner Einwurf noch, wenn jemand Champagner sammelt, grundsätzlich tut es im Champagner gut, wenn er ein paar Grad kühler gelagert wird, langfristig als Wein für die Entwicklung.
Mhm. Ja. Und die Kohlensäure?
Ja, wobei ich das gerade wahnsinnig schön finde, wenn die Perlage ein bisschen zurücknimmt, weil ein ganz frischer Champagner hat mir oft einfach eine zu aggressive Perlage. Das ist natürlich auch abhängig vom Produzenten, aber wenn die Perlage dann ein bisschen milder wird und du hast eine gewisse Reifearoma drinnen, aber trotzdem nur von der Textur, diese frische, also Dom Pérignon aus den 80er Jahren, wenn das gut gelagert war, haben da mal Gelegenheit gehabt, glaube ich, 400 Flaschen aus den 80er Jahren zu kaufen von einem Gastronomiekeller, die bei 9 Grad gelagert worden ist. Das ist irre. Ja, das cool. Was das für tolle Frische noch hatte.
Ja, das probieren wir dann das nächste Mal dann. Ja. Du, zum Abschluss gibt's noch immer wieder die Probeschluckfrage.
Ja.
Und zwar ist die Probeschluckfrage, wie das Thema ausschaut in 50 Jahren. Wir haben ja das Thema Weinsammeln heute gehabt. Was sammelt man in 50 Jahren und wie schaut da vielleicht sogar das Lagerungsthema aus? Weil es wird ja doch immer mehr bebaut, oder?
Bei Wein. Na, in 50 Jahren, puh, da bin ich nicht mehr da, würde ich mal sagen,
lange Zeit.
Wahrscheinlich. Grundsätzlich glaube ich, dass wir schon viel früher eine deutliche Separation sehen in der Weinbranche zwischen dem Industrieprodukt Wein, wo du alles haben kannst, ja, grüne Farbe mit Marillengeschmack, der noch, weiß ich nicht, vielleicht nach einer Minute dann Litchi liefert, etc. Also das gemachte Produkt und das handwerkliche Produkt, diese Unterscheidung wird immer stärker, glaube ich. Und daher glaube ich auch, dass in 50 Jahren die Wertschätzung und die Wertigkeit von diesen Weinen, die handwerklich gemacht sind, noch deutlich gestiegen sein wird. Warum? Der Weinberg wächst nicht, die Nachfrage mitunter schon. Also wenn wir heute sagen, Latage, glaube ich, das ist eh die größte Lage von Romane Conti, da gibt es in einem guten Jahr 15.000 Flaschen, die werden in 50 Jahren, werden das nicht 150.000 Flaschen sein. Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass die Weltbevölkerung und der Wohlstand der Weltbevölkerung generell weiter wächst, ja, dann wird das passieren, was wir schon in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Die Nachfrage steigt, es gibt zusätzliche Märkte. Das heißt, ich glaube, dass die Wertschätzung steigen wird. Was ich auch glaube, ist, dass also wir eine völlig andere Integration der Wertschöpfungskette haben als heute. Ja. Mhm. Im Prinzip, wie das gelagert, der Wein wird ausgeliefert, der wird gelagert etc., vielleicht steht dein Name drauf, ja, weil es ist ja halt, dass der Händler draufsteht, ist ja schon Usus bei vielen großen Weingütern, das heißt, du bist einer der Glücklichen und dann steht drauf gefüllt für Raphael, ja, und damit hast du auch noch diese Provenienzthemen etc., aber grundsätzlich glaube ich, dass das Spannende der Zukunft ist, dass wir uns in Wirklichkeit nicht im Ansatz vorstellen können, was in 50er sein wird.
Genau so ist es. Aber wir werden es vielleicht in 10 Jahren vielleicht erleben, wie sich die Weinsammlungsbranche oder generell die Weinsammlungen entwickeln. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Freude, dass wir uns gegenseitig da bei diesem Weinsammlungsthema weiterempfehlen. Also ich kann den Weinsammlern nur einfach empfehlen, Weine bei Händlern, bei sehr vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen und nicht einfach irgendwo bei Leuten, die man nicht kennt. Also Vertrauen ist ja ein Riesenthema.
Absolut.
Auch bei der Lagerung. Das ist ein Riesenthema, wem man seine Weine anvertraut und von wem man es kauft.
Ja.
Und freue mich da auf eine schöne gemeinsame Zeit.
Ja, und ich kann auch die Zuhörer nur einladen. Kommt zu uns, ihr könnt auch einmal gereifte Weine probieren und sagen, das ist spannend, das interessiert mich und das kann ein Impuls sein, dass ich sage, das ist eine Weinkategorie, die ich gerne sammeln möchte. Und
genau,
wir sind übrigens mittendrin, unsere Website, unseren Shop finally zu entwickeln. Das heißt, hoffentlich bis Jahresende gibt es dann auch bei uns die Möglichkeit, dass man beim Checkout sagt, das geht direkt ins Lager von WineWallet.
Cool, ich freue mich darauf und vielleicht auch mit euch einmal zum Quatschen persönlich und natürlich auch von Glasau. Und ich freue mich auch schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Clemens, und das nächste Mal ein bisschen philosophieren können über ein anderes Thema. Wir da draußen hören uns aber dann wieder nächste Woche mit einem ganz anderen Thema. Und bis dann, ciao, servus und danke für die Zeit, Clemens.
Danke.
Ciao, sehr zum Wohl.
Zum Wohl.